zum Abend sagen und nach Hause gehen. Auch keine Angst, so kompliziert wird es nicht. Also es geht heute darum, ich sage mal die drei Hauptpunkte in Verbindung mit dem Thema unsere aufhimmlische Erwartung. Was ist das überhaupt, aufhimmlische Erwartung? Wir haben ja schon gehört, dieser Begriff kommt nicht in jeder Bibel vor, sollte man zumindest ein wenig Bescheid wissen. Wer kommt denn wann und wie dorthin? Ist auch noch eine wichtige Frage, die wir heute beantworten wollen aus dem Wort. Und dann, welche Aufgaben gibt es denn dort zu tun? Wäre der dritte Punkt. Es gibt noch ein paar Unterpunkte, das bekommen wir dann mit, wenn die drei Hauptpunkte dran sind. Also erstens, was ist aufhimmlische Erwartung? Dieses Wort aufhimmlisch, überhimmlisch, epuranios heißt nach dem griechischen Grundtext, musst du dir nicht merken, es sei denn, bist einer von denen, die Griechisch lernen wollen, wie der Heinz eben gesagt hat. Das ist eine Steigerung oder eine Betonung, eine Verstärkung. Diese Präposition, epi, sagt eigentlich im Grundtext des griechischen Wortes aus. Das ist eine Örtlichkeit, ein Gebiet, ja, eine bestimmte Ordnung, die aber sozusagen eine Betonung erfährt, also eine Steigerung. Und für mich ist eines wichtig in diesem Zusammenhang, dass nur Jesus und Paulus dieses Wort gebrauchen, kein anderer benutzt es. Nur diese beiden reden davon. Wir haben in der Offenbarung nochmal den Begriff des Mittelhimmels. Das ist auch so ein Wort, was nur in der Offenbarung dreimal steht. Also es gibt den Begriff der Himmel, die Himmel. Und jetzt haben wir noch aufhimmlisch und Mittelhimmel. Und wenn ich das andere alles mal weglasse und mich nur mit dem Auf- oder Überhimmel beschäftige, aus dem Wort heraus, und das möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam tun, nach diesen Bibeltexten, denn es kommt, wie ich schon sagte, 19 Mal vor. 17 Mal werden wir heute Morgen das hören, in den 14 Versen, in denen es 17 Mal steht. Das betrifft uns, dich und mich. Deswegen müssten wir oder sollten wir darüber Bescheid wissen. Noch etwas über die Ordnung der Himmel, das ist nicht das Thema heute, nur zum Verständnis. Auf- oder überhimmlisch ist nicht unbedingt etwas, was über allen Himmeln ist, nach der Schrift. Wir dürfen also jetzt nicht in das Extrem verfallen und dürfen sagen, aufhimmlisch ist alles, was über allen Himmeln ist. Das wäre also die falsche Deutung dieses Begriffes, weil wie gesagt, diese Präposition nur eine Verstärkung, eine Betonung ist für einen ganz bestimmten Ort und Zustand. Und wir haben das auch nochmal bei der Versammlung. Paulus ist ja auch derjenige, der die Versammlung der christlich Gläubigen damals trennt von den jüdisch Gläubigen in seiner Begriffswahl. Er sagt ja nicht Synagoge, er geht in die Synagoge, da haben sich die Juden versammelt und dann haben die Christen sich außerhalb der Synagoge versammelt, weil sie da nicht geduldet wurden und diesen Begriff nennt er dann auch Epi-Synagoge. Das heißt, er setzt die gleiche Präposition davor, um deutlich zu machen, unsere Versammlung unterscheidet sich von der jüdischen Versammlung eben durch diese Präposition. Wir haben eine Aufversammlung, eine Überversammlung, eine, manche sagen auch Hinaufversammlung, das ist eigentlich nicht so ganz zutreffend. Also es ist was anderes, etwas Betonteres, etwas Neues, etwas Besseres, könnte man auch sagen, etwas Weiterführendes, wenn wir diese beiden Begriffe, Synagoge und Epi-Synagoge, verwenden für himmlisch und überhimmlisch. Und was Paulus und Jesus so betont, dann muss also das Aufhimmlische für eine ganz bestimmte Personengruppe eine ganz besondere Bedeutung haben, obwohl in diesen aufhimmlischen Bereichen auch noch andere sind. Das heißt, die Leibesgemeinde ist ja dort nicht allein, wie wir noch sehen werden. Also man darf diesen Begriff also nicht überstrapazieren, was auch gerne gemacht wird bei unseren enthusiastischen Bibelforscherbrüdern, dass sie dann da eine Lehre aufbauen mit einem solchen Wort. Das möchte ich also nicht machen, sondern ich bin eher so der Mann der Mitte, nämlich zu sehen, dass da schon was Besonderes ist, aber dass es nicht heißt, es ist ein Himmel, der völlig extra ist über allen anderen Himmeln. Das wirst du dir also nicht so vorstellen, sondern die Ordnung der Himmel, das wäre mal ein anderes Thema, heißt also, wir haben einen Lufthimmel, dann kommen die Himmel, hebräisch Shamayim, das ist also eine duale Mehrzahl, das müssen mindestens zwei sein, und dann kommt noch der Himmel, also ich kann biblisch sozusagen über den Lufthimmel noch drei Himmel definieren. Und wenn wir an Paulus denken, er sagt im Korintherbrief, er war im dritten Himmel. Also wir können ja das, was siebte Himmel gibt es nicht, das ist in der Umgangssprache nur so eine Floskel. Also der dritte Himmel ist biblisch belegt. Und die Himmel und der Himmel wären ja diese drei Himmel zum Beispiel, wenn ich den Lufthimmel als ersten nehme. Also könnte ich, um den Begriff abschließend zu erklären, sagen, aufhimmlisch ist alles, was über dem Lufthimmel ist. So weit könnte ich gehen, wenn ich es örtlich einschränken wollte. Also könnte ich sagen, aufhimmlisch ist alles, was über dem Lufthimmel ist. Wobei für diese Bereiche auch das normale Wort Himmel oder himmlisch gebraucht wird. Deswegen kann man nicht so extrem trennen. Und deshalb interessiert mich und uns heute Morgen eigentlich nur aus dem Wort heraus, wie denn Paulus und Jesus für welche Zwecke dieses Wort gebrauchen und was wir für uns daraus schöpfen können. Das ist ja der erste Punkt. Also was ist die aufhimmlische Erwartung? Wir gehen jetzt mal ganz systematisch durch diese Texte durch im ersten Teil, damit du mal ein Gefühl dafür kriegst, was denn hier mit aufhimmlisch bezeichnet wird. Jesus spricht also zum Nikodemus am Anfang seiner irdischen Zeugnistätigkeit und sagt zu dem, nachdem er ihm die Wiedergeburt erklärt hat, sagt er zu dem Nikodemus in Johannes 3, Vers 12, wenn ich vom Irdischen zu euch sprach und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich vom Aufhimmlischen zu euch spreche? Stellt euch mal vor, das sagt er zu Juden, redet davon aufhimmlischen Dingen. Also da muss der aufgehorcht haben, was es da noch für Sachen gibt. Aber wir erkennen auch aus der Rede von Jesus, dass offensichtlich das Verständnis für diese Besonderheit, für diese Betonung dieser himmlischen Existenz mit aufhimmlisch offenbar die Zeit noch nicht gekommen war, dass man das verstehen konnte. Es war ja noch vor Golgatha. Also hat Jesus gesagt, nutzt nichts, könnt ihr noch nicht verstehen. Aber er hat das Wort schon mal gebraucht. Ich finde das interessant. Die Art des Predigens, wir sehen das nachher nochmal bei Paulus, wenn er zu Agrippa spricht. Also wir haben ja heute kaum noch den Mut, mal so einen Begriff oder so ein Wort mal Fremden zu sagen, viel weniger unseren Brüdern. Wir sind ja viel zu vorsichtig beim Predigen. Oder wie ein Bruder mir kürzlich gesagt hat, wir müssen auch mal ein bisschen eine gewisse Fantasie entwickeln für das, was da noch sein könnte. Also mal mutig sein und das Wort auch mal ein bisschen mutig auslegen und nicht so zögerlich Angst zu haben, es könnte irgendwie Anstoß genommen werden. Nein, man muss mal wachrütteln und auch der Begriff aufhimmlisch soll dazu dienen. Also, Paulus spricht im 1. Korinther 15 davon, wir haben schon ein paar Verse gehört. Im Vers 40 heißt es schon, es gibt aufhimmlische Leiber und irdische Leiber. Jedoch andersartig ist die Herrlichkeit der Aufhimmlischen, andersartig aber die der Irdischen. Und dann tut er die Aufhimmlischen noch einmal klassifizieren im Vers 41 und sagt, da gibt es Sterne, die sind durchtragender als andere Sterne. Oder verschieden, sagen die meisten Bibeln. Das Wort für verschieden heißt eigentlich durchtragen, wirklich im Grundtext unserer Schrift. Warum? Er hat also eine andere Wirkung, eine andere Aufgabe. Das wird damit hervorgehoben. Also aufhimmlische Leiber unterscheiden sich ganz extrem von den nicht aufhimmlischen Leibern. Denn Paulus benutzt ja das Wort Heteros, also völlig anders. Das ist was völlig anderes. So, und jetzt sagt er weiter, das haben wir gehört vorhin, in den Versen 48 und 49, dass die Leibesgemeinde das Bild der aufhimmlischen tragen wird. So wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen, sagt er, Paulus, und wie der Aufhimmlische ist, so sind auch die Aufhimmlischen. Und so wie wir das Bild des Irdischen tragen, so sollten wir auch das Bild des Aufhimmlischen tragen. Also dieses Aufhimmlische, dieses völlig andere, ist eine Leiblichkeit für die Leibesgemeinde, für die Glieder am Leibe des Christus. Und deshalb stellt Paulus fest als Tatsache, wir werden dieses aufhimmlische Bild tragen. Epheserbrief sagte 1, Vers 20, nachdem er alle Gotteskräfte aufgeführt hat, nämlich alle vier, Da sagt Paulus, Epheser 1, Vers 20 dann, in diesen Kräften, innen wirkte er in dem Christus Gott, als er ihn aus der Verstorbenen erweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der Aufhimmlischen setzte. Aha, da gibt es also noch aufhimmlische Wesen anderer Art, in deren Mitte hinein Gott den Christus gesetzt hat. Jetzt merkst du schon, wir sind da nicht allein mit diesem Begriff der Leiblichkeit des Aufhimmlischen. Da gibt es noch andere. Und er sagt noch eine Tatsache dazu, Epheser 2, Vers 6. Eine Tatsache, die für uns ganz entscheidend ist. Eine Tatsache, die vielleicht gar keiner so richtig glauben kann, wenn er nicht zum Leib des Christus gehört. Denn er sagt hier, Epheser 2, 6, er erweckt uns zusammen, nicht erweckte, er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Aufhimmlischen in Christus Jesus. Die grammatische Grundform heißt, es ist geschehen und ist ein andauernder Zustand. Deswegen kann man nicht sagen, er hat, weil das wäre dann erledigt, sondern das dauert immer noch an. Er ist immer noch am Setzen, immer noch am Setzen. Es gibt immer noch neue Glieder, die dahin gesetzt werden. Er hat uns also nicht nur erweckt, sondern erweckt uns weiter. Jeden Einzelnen, der zum Leib dazugekommen, dazukommt, ist erweckt und hingesetzt inmitten der Aufhimmlischen. Ja, jetzt musst du dir das vorstellen als eine juristische Tatsache, die in ihrer Wirklichkeit leiblich noch nicht vollzogen ist, weil nach Römer 8, wenn wir nachher noch sehen, ja, die ganze Schöpfung wartet, bis die Söhne offenbar sind und selber sozusagen von ihrem Leib freigelöst sind. Also wir haben hier wieder dieses Problem, dass wir eine Tatsache vor Augen geführt bekommen, die Fakt ist, wir sitzen da inmitten der Aufhimmlischen, sind aber auch noch hier, heute Morgen sitzen wir in Büding. So, also jetzt muss ich unterscheiden zwischen meiner leiblichen Anwesenheit, wir werden die Leiber ja noch betrachten nachher im Mittelteil, mit meiner leiblichen Anwesenheit hier und meiner leiblichen Anwesenheit dort. Ich bin ja dort nicht als Phantombild oder sonst irgendwas, sondern es ist ja Realität. Paulus sagt doch, wir sind inmitten der Aufhimmlischen hingesetzt und wir werden hingesetzt. Und es wird immer ein Setzen geben, solange es Leibeslieder noch auf dieser Erde gibt. So, nächster Punkt, nächste Tatsache, die mit dem gleichen Wort beschrieben wird, Epheser 1, Vers 3. Da sagt er, was wir dann schon alles haben in diesem Zustand. Und das ist ja so gewaltig. Er sagt, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schon das alleine ist eine Predigt wert. Gesegnet ist Gott. Warum denn? Der uns mit jedem geistlichen Segen inmitten der Aufhimmlischen in Christus segnet. Und hier haben wir die Verlaufsform im Grundtext. Das heißt, es ist ein ständiger Vorgang. Gott segnet uns ständig inmitten der Aufhimmlischen in Christus Jesus und zwar mit jedem geistlichen Segen. Das ist so gewaltig, darüber nachzudenken, also da müssen wir jetzt alle abheben, schon allein in diesem Bewusstsein zu leben, als Leibesglieder, was da alles möglich ist. Natürlich kenne ich auch die andere Seite, natürlich gehe ich nachher nach Hause und nächste Woche habe ich wieder die Probleme in meinem Leben. Natürlich kann ich jetzt sagen, aber, dann bin ich wieder so ein abergläubischer Christ. Nein, ich will hingucken in die Herrlichkeit, will wissen, was ich alles habe und mich daran festhalten. Ich bin täglich immer und überall mit jedem geistlichen Segen gesegnet in den Aufhimmlischen, in Christus Jesus. Punkt. Das hat Paulus gesagt. Das glaube ich. Und in diesem Glauben kann ich leben. Aber da gibt es auch was zu tun. Ist ja nicht so, dass wir als Leibesglieder sagen, er macht alles, ich mache nichts. Sondern wir dürfen etwas tun. Was ist denn das Tun? Epheser 3, Vers 10. Kommt wieder, also alle Verse, die ich eben lese, haben mit dem Aufhimmlischen zu tun, bis wir durch sind. Jetzt geht es ums Tun, Epheser 3, Vers 10. Auf das nun bekannt gemacht werde, den Anfangsseienden, das sind hochrangige Cherube, Engel, Mächte, und den Autoritäten, eben solche, in den aufhimmlischen Bereichen, könnte man noch hinzufügen, zum Verständnis. Also es soll bekannt gemacht werden, den hochrangigen Engelmächten, in den aufhimmlischen Bereichen, was? die vielbundige Weisheit Gottes. Und wie? Paulus sagt in Epheser 3, Vers 10, durch die herausgerufene Gemeinde, durch die Ekklesia, durch die Leibesglieder, durch dich und durch mich. Also unsere Aufgabe ist, wir sitzen dort, wir glauben das, und jetzt leben wir in diesem Glauben hier und machen durch unseren Glauben, durch unser Handeln, durch unser Leben, durch unser Dasein hier in dieser Niedrigkeit, diesen aufhimmlischen Autoritäten die Weisheit Gottes kund. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn du jetzt hier rumläufst und daran zweifelst, dass du mit jedem geistlichen Segen in den Aufhimmeln gesegnet bist, wenn du daran zweifelst, dass es das Mitsitzen gar nicht gibt als Leibesglied, dann lernt der anfangsleitende Engel oder die hochrangige Autorität, die an uns was lernen soll, lernt, da laufen Leute rum, die glauben, sie gehören zum Christus, aber sie glauben es auch nicht. Also das, was der gesagt hat, nicht für Leben real in Anspruch nehmen. Verstehst du? Es ist wichtig für uns, das auch glaubensmäßig, wesensmäßig zu erfassen, damit die an uns lernen und sagen, dann guck mal da, die sehen das alles nicht, glauben es trotzdem. Und das ist ja der Lerneffekt für die unsichtbaren Geister. Dafür sind wir ja eigentlich gemacht und auch die ganze Schöpfung, wie wir das an anderen Stellen schon hier erklärt haben. Es gibt noch was zu tun. Epheser 6, Vers 12. Es gibt diesen Menschen gegenüber eine ganz bestimmte Handlungsform, die Paulus hier beschreibt, die wir jetzt nicht als negativ auffassen sollen, sondern ich lese das mal, Epheser 6, Vers 12. Unser Taumelkampf, könnte man wirklich sagen, also unser Ringkampf oder unser Kampf, ist nicht zu Blut und Fleisch hin. Das geht uns nichts an. Wir ziehen in keinen Irakkrieg oder sonst wohin. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir kämpfen auch nicht gegen menschliche Schwächen und Angewohnheiten. Das ist auch Kampf gegen das Fleisch und das Blut, der sinnlos ist. Sondern, wie geht unser Kampf? Er geht hin zu den Anfangsseienden, den hochrangigen Autoritäten, Engelmächten, zu den Kosmokratoren dieser Finsternis, zu den Begeisterten der Bosheit, also Geister der Bosheit, in, jetzt sagt er, wo die sind, den aufhimmlischen Bereichen, können wir noch anfügen. Also, in diesen aufhimmlischen Bereichen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Vorsicht mit diesem Begriff zu sagen, das ist ein Ort über alle in Himmeln, das kann gar nicht sein, weil in diesen aufhimmlischen Bereichen gibt es auch noch diese dämonischen Kräfte. Finstere Mächte der Bosheit sind auch dort. Wir sitzen inmitten der aufhimmlischen, das heißt, die sind um uns herum, die gibt es alle noch. Es ist also kein besonders super heiliger Ort, an dem nur Gott ist und wir und es ist alles in Ordnung. Ganz und gar nicht. Sondern die Bibeltexte zeigen uns, diese aufhimmlischen Bereiche sind nur insofern betont mit dieser Präposition, weil es ganz bestimmte Verhaltensweisen für ganz bestimmte Wesen gibt, in ganz bestimmten Örtlichkeiten, wo auch noch andere sind. Aber hier geht es ja um die Leibesgemeinde. Die Leibesgemeinde hat eine ganz bestimmte Aufgabe in diesen Bereichen. Deshalb diese Betonung durch Paulus und Jesus. Und dann sagt er noch, jetzt könntest du ja sagen, Mann, jetzt will ich schon im Himmel, ich bin schon halb dort und dann trotzdem noch dieser Kampf, was soll das? Ne? Und wir möchten ja gerne in den Himmel kommen, unsere Ruhe haben, das hörst du ja oft, manchmal, wenn da so Lieder gesungen werden, aber manche singen auch, sie wollen alle in den Himmel, aber sterben wollen sie nicht, was alles gibt. Also wie der Heinz am Anfang gesagt hat, so himmlisches Verständnis ist ja sehr, sehr vielfältig. Und jetzt lernen wir aus der Schrift, und das werden wir nachher bei den Leiblichkeiten noch sehen, so viel Ruhe hast du da nicht. Das gibt noch richtig viel, zu tun. Also wir freuen uns drauf, weil es ist ja der nächste Schritt. Aber faulenzen oder auf einer Wolke sitzen und Haare spielen, das kann man uns abschminken. Das wird nichts, sondern es gibt viel zu tun. Das werden wir heute noch feststellen. So, also was sagt Paulus noch als Zusicherung jetzt? Gewissermaßen als Trost. Für uns auch wichtig, er sagt 2. Timotheus 4, 18, kommt wieder dieses Wort drin vor, der Herr wird mich bergen, wie? Weg von jedem bösen Werk und mich in seine aufhimmlische Regentschaft hineinretten. Er, dem die Herrlichkeit ist, hinein in die Äonen der Äonen. Amen. Also, wir haben die Zusicherung von Paulus. Sein Glaube dürfte auch unser Glaube sein. Er sagt, Der Herr wird mich bergen, trotz dieses Kampfes gegen die unsichtbaren Mächte, und wird mich hineinretten in die aufhimmlische Regentschaft. Aha. Nachher wirst du noch sehen, wenn es um die Arbeit geht, im dritten Punkt. Die aufhimmlische Regentschaft ist eine Regentschaft, eine Herrschaft, ein Königreich, mitten in diesen Mächten. Es ist nicht eine ganz besondere, abgehobene Region, in der Frieden ist, ganz und gar nicht. Sondern wir sind mitten drin im Geschehen, genau da, wo auch die Regierung hingehört. Und deshalb, weil das so ist, wir haben noch drei Verse in dieser Kette, weil das so ist, jetzt kommen wir zum Hebräerbrief, schauen wir in eine ganz bestimmte Richtung. In eine ganz bestimmte Richtung. Hebräer Kapitel 3, Vers 1 heißt es, deswegen, heilige Brüder, Mitteilhaber der aufhimmlischen Berufung, betrachte den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Deshalb, weil wir zu diesen Aufhimmlischen gehören, weil wir schon dort sitzen, weil wir diese aufhimmlische Berufung haben, schauen wir nicht nach unten oder hier um uns herum, sondern wir schauen hin zu dem Apostel und hohen Priester, der dort schon sitzt, haben wir ja vorhin gelesen. Er sitzt inmitten der Aufhimmlischen. Das ist unser Denk- und Blickrichtung, hin zu ihm und zu niemand anderem. Und der Schreiber des Hebräerbriefes macht hier den judenchristlichen oder hebräerchristlichen Menschen damals klar, ihr habt immer Mose verehrt und jetzt ist aber Jesus da. Ne? Mose war der Diener im Haus, jetzt ist der Hausherr da, Jesus. Und da gucken wir hin. Deshalb auf himmlische Berufung, wenn du die hast, dann guck auch gefälligst in diese aufhimmlische Region, da wo der Priester sitzt, Christus. Kapitel 12, Vers 22 im Hebräerbrief. Den Vers will ich nachher nochmal etwas näher eingehen. Da heißt es, ihr seid herzugekommen. Denkt mal wieder Blickrichtung, Denkrichtung, Handlungsrichtung, geistlicherweise. Wir sind herzugekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebenden Gottes, dem aufhimmlischen Jerusalem und zu 10.000 Engeln einer Allzusammenkunft. Aufhimmlisches Jerusalem, Allzusammenkunft. Ihr seid herzugekommen. Buchstäblich. Das heißt doch, da passiert etwas jetzt schon, hier, heute. Also meine Denk- und Blickrichtung geht an einen ganz bestimmten Ort, zum Hohen Priester und zu dieser Versammlung inmitten der Aufhimmlischen, die es da schon gibt. Also wegschauen von dem, was um uns herum ist, hinschauen zu ihm. Und wenn wir jetzt das Alte Testament gucken, und der Hebräerbrief hilft uns ja dabei im Kapitel 11, wir machen das gerade im Hauskreis, Hebräer 11, im Vers 16, lernen wir, dass selbst die Glaubensväter diesen Blick schon hatten, und das war lange vor Golgatha. Da sagt der Hebräerbrief 11, 16, nun aber strecken sie sich, nämlich die Glaubensväter, nach einem besseren aus. Das ist ein aufhimmlisches, im Alten Testament. Im Alten Testament, und da sagt der Hebräer, deshalb schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, weil sie haben eine Stadt gesucht, die oben ist, und hat ihnen diese bereitet. Verstehst du, was das heißt? Der Abraham hat gewusst, ich wohne jetzt in Zelten, ich kriege ein Land hier auf der Erde, aber das ist nicht das Endziel, das ist nur eine Zwischenstation. Das Endziel ist der Himmel, und deswegen sagt doch Jesus, Abraham hat meinen Tag gesehen und hat sich gefreut. Der Abraham konnte im Geiste hinschauen zu diesem Ziel, zu dem auch wir heute blicken dürfen. Also aufhimmlische Erwartung. Aufhimmlische Erwartung heißt also, Gewissheit haben für das, was erreicht ist, und gleichzeitig den Blick dahin nicht zu lassen, weil das ist das, was uns hier aufrechterhält. In Philipper 2, Vers 10 heißt es, als Zielgedanke für diese aufhimmlische Erwartung, was ist das Ziel? Jesus ist erniedrigt worden und erhöht, und dann sagt Philipper 2,10, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge. Und dann sagt er, zählt er etliche auf und sagt, der aufhimmlischen, irdischen und unterirdischen. Also auch die aufhimmlischen ist das Ziel Gottes, dass sie Christus als Herrscher anerkennen. Das ist das Heilsziel Gottes. Und Hebräer 9, 23 als letzter Vers in dieser Kette zeigt uns, dass es noch genug zu tun gibt für die Leibesgemeinde, für diese Regierung, die wir ja noch definieren wollen jetzt, wenn es da heißt, Hebräer 9, 23, es ist daher notwendig, dass die Beispiele oder Abbilder derer in den Himmeln hierdurch gereinigt werden, die aufhimmlischen aber durch bessere Opfer. Der Zusammenhang, den müssen wir jetzt noch lesen, ich fasse es nur kurz zusammen. Es heißt also, die aufhimmlischen Wesen, alles was es dort gibt, sind noch nicht gereinigt. Dazu braucht es noch Arbeit. Und der Hebräerbrief macht ja deutlich, dass das das Ziel Gottes ist. Also ich fasse zusammen unter dem Begriff, was ist aufhimmlische Erwartung. Es ist eine Erwartung, die innerhalb der Himmel stattfindet, die eine ganz besondere Betonung hat, was die Handlung und die Wesensform derer angeht, die dort sind, nämlich der Leibesgemeinde, die in diesen Aufhimmlischen viel Arbeit hat, weil da muss alles noch in Ordnung gebracht werden, das bei weitem noch nicht in Ordnung ist. Und wir haben jede Menge Segen, wie wir gehört haben, aus und in diesen aufhimmlischen Bereich. Und deswegen gucken wir dahin. Also unsere Blickrichtung geht in diese aufhimmlischen Bereiche, in der Gewissheit, dass dort unser Arbeitsplatz ist und dass es noch viel zu tun gibt. Und jetzt ist im Mittelteil der Betrachtung heute Morgen die Frage, wer kommt denn nun wann und wie dorthin? Wie funktioniert denn das? Wir sind doch eben noch hier. Gut, morgen sitzen wir hier und hören aus dem Wort. Und wann bin ich jetzt und wie geht das, dass ich da inmitten der Aufhimmlischen tatsächlich bin? Das wäre dann auch interessant, mal herauszufinden. Wir haben hier einen zentralen Bibeltext, Philipper 3, Vers 20 und 21. Und ich lese mal, was da steht. Weil auch hier in diesem Vers nicht nur eine Tatsache und ein Ziel definiert wird, sondern gleichzeitig auch noch ein Werdegang, der ganz entscheidend ist für uns. Nämlich, Philipper 3, 20, sagt Paulus, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Wenn ich das ganz wörtlich lese, müsste ich lesen, unser Bürgertum fängt unten an in den Himmeln. Da steht das Wort für unten anfangen, was sich keiner traut zu übersetzen, weil man vielleicht das auch nicht verstehen kann. Wenn wir aber wissen, und das werden wir noch sehen, dass das Ganze ein Wachstumsprozess ist, der heute schon anfängt und das Ziel hat der Vollendung in Christus, eben in den aufhimmlischen Bereichen, dann verstehe ich auch, dass das Bürgertum unten anfängt in den Himmeln, wenn ich das wirklich lese. Weil ich bin ja heute schon Himmelsbürger, bin aber noch hier. Ich bin heute schon Himmelsbürger, habe aber den Blick in dieses Bürgerrecht hinein, in dem ich auch schon wahrscheinlich eine Leiblichkeit habe, wenn wir dann zu den Leiblichkeiten kommen, werden wir das noch feststellen. Also ist doch da eine ganz klare Linie gezeichnet, eine Verbindung von hier zum dort, also ein Wachstumsweg sozusagen schon vorgezeichnet. Und deswegen kann man sagen, unser Bürgertum ist in den Himmeln, ja, es fängt hier schon an, es fängt unten an in den Himmeln, weil ich bin jetzt schon Himmelsbürger, nicht erst irgendwann mal. Und dann im nächsten Vers sagt er, von da erwarten wir den Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, als, Achtung, zusammengestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Gemäß dem Innenwirken seines Vermögens sich auch das ganze All unterzuordnen. Also die gleiche Energie, die Christus aufwendet, das All sich unterzuordnet, benutzt er, sagt Paulus Philipper 3, 21, um uns umzugestalten, gleich oder zusammengestaltet zu sein, seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Jetzt sind wir hier, nachher sind wir dort. Es fängt unten an, es endet oben. Das ist der Weg, also zusammengestaltet. Der Johannes hat das auch gewusst. Er hat es noch anders genannt. In 1. Johannes 3, Vers 2 sagt Johannes, Geliebte, nun sind wir Kinder Gottes und es wurde noch nicht offenbart, was wir sein werden. Wir nehmen wahr, dass, wenn es offenbart wird, wir ihm gleich sein werden, weil wir ihn sehen, wie er ist. Also, Johannes sagt, wir werden ihm gleich sein. Paulus sagt, zusammengestaltet im Leib seiner Herrlichkeit. Also ist der gleiche Zustand. Das ist der Weg. Und Paulus, wir haben es vorhin im Eingang gelesen, in den Versen 15, 49, sagt er dann, wir werden das Bild des Aufhimmlischen tragen. Also wenn du das zusammennimmst, heißt es also, Ziel ist, Helligkeitsleib, gleichgestaltet mit Christus, den Leib der Herrlichkeit. Und jetzt lesen wir im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, dass das gar nichts Neues ist. Wenn ich das Gebet, Johannes 17 von Jesus, noch daneben lege, dann weiß ich, das hat Gott schon längst gewusst und geplant. Es war alles schon klar, wie das auszusehen hat. Denn er sagt, die, die er zuvor erkannte, Leibesgemeinde, die vorher sah er auch, wozu? Dem Bilde seines Sohnes zusammengestaltet zu sein. Hinein in das, dass er der Erstgeborene ist inmitten vieler Brüder. Also da gibt es einen, der geht vorne weg. Christus, ganz wichtig. Ist nachher nochmal wichtig, auch bei den Leiblichkeiten. Und jetzt ist die Leibesgemeinde zuvor erkannt, vorersehen, diesem Bilde gleichgestaltet zu werden. Und was betet Jesus in Johannes 17, das ist aufgeschrieben, Vers 22. Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Unsere Herrlichkeit. Das hat er gebetet vor Golgatha. Die Herrlichkeit für die Leibesgemeinde, für die, die dem Christus gehören, war von Gott vorher ersehen, zuvor erkannt nach Römer 8. Und Jesus bestätigt das. Es ist geschehen. Wir haben diese Herrlichkeit. Ist das nicht fantastisch? Und jetzt noch ein Wort zu diesem Wachstum. Wir haben ja gesagt, das ist wachstümlich. Und wir haben einen ganz wunderbaren Vers, 2. Korinther 3, 18, der uns dieses Wachstum ein wenig verständlich macht für unsere heutige Situation. 2. Korinther 3, 18 heißt es, wir alle aber, Leibesgemeinde, mit enthülltem, wirklich hinauf enthülltem Angesicht, also nach oben gucken, alles aufmachen, hingucken in die Herrlichkeit, das steht hier, mit diesem enthüllten Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, wirklich werden wir umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also was beschreibt er hier? Jetzt sind wir noch hier. Jetzt schauen wir mit aufgedecktem, mit enthülltem, mit hinauf enthülltem Angesicht, steht er wirklich, schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an. Was passiert da? Er benutzt das Wort widerspiegelnd. Das heißt, wenn ich da hingucke, es ist wie wenn ich einen Spiegel auf die Sonne richte, da kann ich auch so den Schein lenken. Wir haben das früher in der Schule gemacht, um den Lehrer zu ärgern. Und dann mit dem Taschenspiegel, wenn man da an der Tafel dann da so geblinkert. Vielleicht hat das einer von euch auch gemacht, oder ich war nur so schlimm. Jedenfalls, wie ein Spiegel die Herrlichkeit des Herrn anschauen mit enthüllten Angesicht und dann spiegelst du diese Herrlichkeit wieder hinein in deine Familie. Hinein in die Versammlung, hinein in die Menschheit. Das ist ein Stück des Wachstumsprozesses, von dem hier Paulus uns berichtet. Also werden wir das machen, oder der da nicht hinguckt, da wird auch nichts herrlicher an dir. Also du kannst nur herrlicher werden, wenn du da hinguckst. Das ist das, was Paulus uns hier vermittelt. Also das Wachstum beginnt hier. Ich habe die volle Gewissheit dieser aufhimmlischen Existenz, die mir jetzt schon gehört. Jetzt schaue ich das an und spiegel diese Herrlichkeit wieder hinein in die Menschen. Und das ist, damit wachsen wir. Und in Kolosser 3, Vers 10, sagt er noch, das spricht er vom neuen Menschen, das gehört ja dazu, das Anziehen des neuen Menschen. Und von diesem neuen Menschen sagt er an die Kolosser 3, Vers 10, der wird hinauf neu gemacht, wirklich gemäß seinem Bild. Also auch hier wieder Wachstum, immer Wachstum. Das ist etwas, was anfängt mit dem Glaubensanfang, fortschreitet mit jeder Erkenntnis, die du neu gewinnen dürfst, bis du hin in die Vollendung kommst beim Herrn. Also ein wachstümlicher Prozess, in dem wir uns befinden. Und da hat jeder eine andere Stufe des Wachstums. Aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb, Kolosser 3, Vers 1, wenn das so ist, Kolosser 3, Vers 1, wenn das so ist, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Warum? Ja, weil wir sonst die Herrlichkeit verlieren, dann wirst du ein stumpfer Spiegel, dann kann niemand mehr die Herrlichkeit an dir erkennen. Also, grundsätzlich ist also dazu gesagt, wie komme ich dahin? Wachstümlich schon jetzt durch meine Denk- und Handlungsweise, durch meine Blickrichtung hin in die Herrlichkeit werde ich heute schon verwandelt und bin auf diesem Wachstumsweg bis in die Herrlichkeit. Aber, und das ist ganz wichtig, da gibt es noch drei Möglichkeiten, dann sozusagen den Wechsel zu vollziehen, von hier zum dort, wenn es um die Leiblichkeit geht. Und das wäre jetzt der nächste Punkt. Bis jetzt war das alles noch, wie soll ich sagen, theoretisch, mehr oder weniger, aber mit einer wesenhaften inneren Gewissheit dessen, worüber wir gesprochen haben. Das ist also nicht nur Theorie. Aber was ist denn nun der nächste Schritt? Wann ist denn nun meine Freilösung von diesem Leib? Oder wie passiert denn das? Wann ist denn der nächste ganz entscheidende Schritt in diese Herrlichkeit hinein, der ganz real und leiblich nachvollziehbar und erlebbar ist? Da meine ich, sagt, gibt uns die Schrift drei Möglichkeiten, die uns passieren können. In Philipper 3, Vers 11 ist einer, von der Paulus spricht, wenn er sagt, er möchte irgendwie hingelangen in die Ausauferstehung, ja die Auserstorbenen. Das ist übrigens die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Ausauferstehung zusammengeschrieben vorkommt. Es gibt noch 6, 7 andere, wo es getrennt steht, aufgrund grammatischer Gegebenheiten oder wo der Inhalt des Verses deutlich macht, dass das Gleiche gemeint ist. Aber das Wort selber steht nur einmal in Philipper 3, Vers 11. Ausauferstehung, was ist denn das? Ausauferstehung ist ein Sonderstatus. Das heißt, wenn einer ausaufersteht, heißt das, es bleiben Erstorbene zurück. Das, ich sage mal, in dem Bereich der Erstorbenen gibt es viele in den Totenaufenthaltsräumen. Und jetzt wird einer ausauferstehen, das heißt, die anderen bleiben zurück. Also Sonderstatus. Wann, wie lange und seit wann geht das? Paulus schreibt 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber erweckte den Herrn, Tatsache, und dann sagt er, und wird auch uns herauserwecken, sagt er wirklich, durch seine Vermögenskraft. Also der Herr ist als Erstling herausgekommen, eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Erstling ist, das ist eine biblische Grundregel, die Garantie für die Masse. Also Jesus ist als Erster herausgekommen aus Erstorbenen. Und jetzt, seit diesem Augenblick, besteht die Möglichkeit, dass auch andere nachkommen können. Vorher wäre das nicht gegangen. Gleichzeitig sagt uns dieses Wort Erstling, dass alle nachkommen werden. Nicht auf einmal, sondern eben nach und nach. Also ganz entscheidend, der Erstling als Garantie für die Masse nach dem Römerbrief ist ganz wichtig für das Heilsziel Gottes, nämlich alles wiederherzustellen. Wenn der Christus nicht auferstanden wäre, hätte keiner auferstehen können. Gäbe es auch keine Ausauferstehung. Also Ausauferstehung aus Erstorbenen, heraus auferwecken, 1. Korinther 6, 14. Und in Römer 1, Vers 4 sagt Paulus das, was den Erstling betrifft. Paulus war ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und wie nennt er das? Es ist das Evangelium des ersehenden Gottessohnes in Vermögenskraft gemäß dem Geist der Heiligung aus Auferstehung Erstorbener, Jesus Christus unser Herr. Also das ganze Denken, Handeln und Predigen des Paulus, sein Evangelium, wie er es nennt, ist ausgerichtet auf die Tatsache, dass Christus als Erstling auferstanden ist aus Erstorbenen. Das war für ihn ganz entscheidend, weil sonst kein anderer hätte diesen Weg gehen können. Und jetzt, das habe ich eingangs gesagt, wenn du dich noch erinnerst, war der doch so mutig, der Paulus, und sagt das sogar nach unseren heutigen Begriffen, einem Weltmenschen. Wir haben ja schon Hemmungen, das unseren Brüdern zu sagen. Und der Paulus predigt das völlig fremden Leuten. Der predigt dem König Agrippa, Apostelgeschichte 26, Vers 23, ist aufgezeichnet, und sagt zu dem König Agrippa, dass er verfolgt wird, weil er predigt hat, dass der Christus, ob als Leidender oder als Erster, als aus Auferstehung Erstorbener im Begriff ist, Achtung, Licht herabzukünden dem Volk, außerdem auch den Nationen. Was predigt nach Paulus, dem König? Da ist einer auferstanden, als Erster, der Christus, deswegen werde ich verfolgt, das ist mein Evangelium. Christus ist auferstanden, aus Erstorbenen, König. Und jetzt tut er Licht herabkünden, deinem Volk, den Juden und noch den Nationen. Und wir trauen uns das nicht zu predigen. Da greife ich mir Entschuldigung an den Kopf. Ne? Wir haben heute Hemmung, das laut und deutlich zu sagen, was der Paulus gepredigt hat. Gut, das ist aber schon wieder ein anderes Thema, damit wir noch mitkommen. Wie komme ich da hin? War das der Mittelteil? Erstens durch Auferstehung. Das haben wir gerade behandelt. Also durch Auferstehung. Jetzt gibt es die nächste Möglichkeit, durch Auferstehung. Also auch Leibesglieder werden nicht nur auferstehen, sondern auch auferstehen. Wie geht das? Auferstehung war ein Glaubensgut in Israel, ein ganz wichtiges. Denke nur auch an Hiob. Das ist der allererste Hinweis in der Schrift überhaupt. Der ist sogar noch, man könnte sagen, vor Israel oder außerisraelitisch ist. Er sagt in Hiob 19,25, ich aber erkenne oder weiß, mein Erlöser ist lebend und später ersteht er auf dem Staub. Klingt ein bisschen seltsam zunächst, muss man ein wenig nachdenken, dafür sind wir ja Bibelleser, dass wir denken. Also, was hat der Hiob geglaubt? Sein Erlöser lebt. Er wollte ihn auch sehen, das hat er in den Versen auch noch gesagt. Aber mir ist es wichtig, dass er von diesem Erlöser sagt, dass er später, nachher, Hebräisch, später, er steht auf dem Staub. Al-Afar Yakum, Hebräisch. Ist nicht schlimm, wenn du das nicht verstehst. Ich muss es nur sagen, falls einer die Kassette hört, kann das nachvollziehen. Also, was heißt denn das? Staub ist Hebräisch nach dem Grundtext der Schrift eine Art Durchgang. Das hebräische Wort für Staub, Afar, ist absolut homonym mit durchgehen, vorübergehen, vorbeigehen, jenseitig. Ifri, Hebräer, ist uns vielleicht auch bekannt. Also Afar ist, Staub ist ein Durchgang. Und jetzt sagt der Hiob hier, mein Erlöser steht auf dem Durchgang. So kann ich das nämlich dann auch lesen. Und was heißt denn das? Also ich stelle mir das so vor, der Erstling, der aus der Sturm erweckt worden ist, steht an der Tür, an dem Durchgang, wo sie alle durch müssen, nämlich vom Irdischen ins Himmlische, und wegen mir gibt er jedem die Hand, oder wie auch immer du dir das vorstellen willst. Also manchmal steht der Pfarrer an der Kirche, wenn sie alle rausgehen, oder in Holzhausen der Hausvater steht an der Tür, wenn sie alle zum Essen kommen. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Das hat Hiob hier gesagt, der steht an der Tür und begrüßt sie alle. Wie ist der Letzte da ist, dann kann er die Tür zumachen, dann gibt es den Bereich nicht mehr, dann sind sie alle im Himmel. Verstehst du? Das war die Erwartung des Hiob. Und wir sind so zögerlich. Oder jetzt verstehst du ab Psalm 16, 9 und 10, wir haben die Woche im Hauskreis drüber gesprochen. Da sagt der Psalmschreiber prophetisch auf den Christus deutend, meine Herrlichkeit frohlockt. Das steht in euren Bibeln Seele, kannst du streichen, wer es noch nicht gemacht hat. Psalm 16, Vers 9. Keiner traut sich hinzuschreiben, was dort steht. Meine Herrlichkeit frohlockt. Warum denn? Vers 10. Weil du nicht zulässt, dass meine Seele im Scheol bleibt und dein Huldiger die Verderbensgrube sieht. Was ist denn passiert? Jesus ist aus dem Erstorbenen herausgekommen. Die Seele des Herrn ist nicht da geblieben. Der Leib ist nicht im Grab geblieben. Und die Herrlichkeit des Herrn, das ist nämlich seine Leibesgemeinde, weil die Herrlichkeit des Mannes ist die Frau und die Herrlichkeit des Christus ist die Leibesgemeinde. Die frohlockt, die freut sich, die hat sich da schon gefreut, was Gott vorgesehen hat mit dem Christus, dass er ihn herausgeholt hat aus dem Toten als Erstling aus Erstorbenen. Also das ist auch die Garantie für alle anderen. Und diese Freude wird hier geschildert. Und die Martha sagt, als der Lazarus auferweckt wird, ich habe gewusst, er wird auferstehen in der Auferstehung am letzten Tag. Also die Auferstehung war ganz fest verankert im Gedächtnis der Israeliten und des Alten Testamentes. Und jetzt, was geht uns das an, uns zu fragen? Weil wir haben ja gesagt, einmal Außerauferstehung, Leibesgemeinde jetzt Auferstehung. Wann tut denn die Leibesgemeinde auferstehen? Ich erinnere an 1. Thessalonicher 4, Verse 14 bis 17, wo das Entrückungsgeschehen geschildert. Kannst du zu Hause in Ruhe nachlesen. Ganz wichtig, dass hier heißt, Vers 16, der Herr kommt im Befehlsruf der Stimme eines Anfangsengels in der Posaune Gottes vom Himmel herab und die Erstorbenen in Christus, meistens die Toten in Christus, die Erstorbenen in Christus werden voraus auferstehen. Schau, was gegen den Begriff Tote weil das steht so nicht in unserer Schrift, weil wir in unserem Sprachgebrauch denken, Tod ist Nichtexistenz oder so etwas Ähnliches. Aber das ist biblisch falsch. Deswegen ist der Begriff erstorben, finde ich, besser. Das Wort, was im Grundtext steht, hat auch mit dem Tod nichts zu tun. Da gibt es ein anderes Wort für. Also, die Erstorbenen in Christus sind keine Toten in Christus, sind Erstorbenen in Christus, die werden auferstehen. Da haben wir doch gesagt, es gibt auch welche, die sind auferstanden. Das war doch der erste Punkt. Und jetzt liest du hier in 1. Thessalonicher 4, 14 bis 17, dass der Herr kommt und mit ihm kommen welche. Und die mit ihm kommen, das sind die Auferstandenen. Und dann sagt er, und zu dieser Zeit, in der Anwesenheit des Herrn, Parousie steht da, in der Anwesenheit des Herrn, werden welche auferstehen. Das sagt er doch hier, nämlich in Vers 16. Die Erstorbenen in Christus werden auferstehen. Also es gibt Auferstandene, die er mitbringt, und es gibt Erstorbene, die auferstehen. Da haben wir schon zwei Gruppen. Und dann sagt er noch im gleichen Vers, das ist der dritte Punkt, da gibt es auch noch Lebende in der Anwesenheit des Herrn. Das heißt, wenn er kommt und bringt welche mit und er tut welche auferstehen lassen, gibt es auch noch Lebende, die hier rumlaufen, so wie mir heute Morgen. Und was passiert mit denen? Das ist die dritte Möglichkeit, von der uns die Bibel berichtet. Nämlich, dass sie verwandelt werden. Und das heißt hier, wenn der Herr kommt um Mitternacht, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich zusammen mit ihnen in Wolken entrückt werden zur Begegnung des Herrn in der Luft. So, er bringt welche mit, er tut welche aufstehen lassen und verwandelt Lebende. Das ist die dritte Möglichkeit, Verwandlung Lebende. Und genau darum spricht Paulus in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52, wenn er sagt, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verändert werden. Wie? In einem Nu, in einem Augenblick, griechisch en atomo, das ist also was Ungeschnittenes wirklich. Kleiner geht's nicht, also im geringsten Maß der Zeit, so schnell kannst du dir gar nicht vorstellen, es gibt nichts Schnelleres. Also wir werden verändert, noch schneller. Und bei der letzten Posaune, und es wird Posaunen, und die Erstorbenen werden als Unverderbliche erweckt werden, und wir werden verändert werden. Also, Außenauferstehung für uns, wenn du lebst, oder wenn du einer bist, der ein Erstorbener in Christus wäre, ich sag das mal nur, dann wirst du auferstehen. Und wenn du lebst, wenn der Christus anwesend ist zur Zeit der Entrückung, wirst du verwandelt. Also haben wir drei Möglichkeiten. Wenn ich heute sterbe, glaube ich, werde ich auferstehen. Es gibt aber auch Brüder, die wollen im Totenreich schlafen, bis der Herr kommt. Das könnten die sein, die er auferwecken muss. Weil die, die schon bei ihm sind, muss er nicht auferwecken. Die bringt er ja mit.
Also kann man das wollen?
Ja, ob man das will. Es gibt Brüder, die das so sehen. Ich denke zum Beispiel die Konkordantenbrüder. Sie wollen ja im Totenschlaf bleiben. Und meiner Meinung nach, Paulus ist noch dort. Was ich ablehne und nicht so sehen kann.
Aber da muss ich aber was sagen. Ja. Ich habe gelesen, Gott gibt, wie er das will und wem er das
richtig,
will.
Richtig, ne?
Also, und wir dürfen auch,
nein, das will ich damit nicht unterstellen. Ja. Es geht nur darum, die drei Möglichkeiten aufzuzeigen. Es geht nur darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich werde mich hüten zu sagen, du bist einer, der dahin geht und du bist einer, der dahin geht. Das ist Unsinn. Der Herr entscheidet das letztlich.
Das vielleicht auch noch was sagen. Ja. Das ist ja auch etwas merkwürdig, dass der Paulus sich dessen nicht sicher war. Denn er sagt, ich wollte, ich wäre.
Er strebt danach, zur Auserstehung zu gelangen. Ganz klar.
Ja, gut, er war ja auch ein Mensch.
Ja, sicher, wir auch. Ja, es geht also darum, es gibt eine Auferstehung, es gibt eine normale Auferstehung, es gibt eine Verwandlung. Die drei Dinge nennt uns die Schrift. Wer da wann dazugehört, können wir nur zeitlich ermessen, nämlich in der Anwesenheit des Herrn wird es eine Verwandlung der Lebenden geben. Wenn also der Herr jetzt kommt, sind wir die Lebenden, dann werden wir verwandelt. Wenn der Herr kommt, wenn wir gestorben sind, kannst du auferstehen oder warten, bis er kommt und dann auferstehen. Das kannst du dir nicht aussuchen, Sie haben recht. Und der Herr wird das entscheiden. Aber wenn es diese Unterschiede gibt und es Brüder gibt, die glauben, dass ihnen das widerfährt, könnte ich mir vorstellen, nach den Worten Jesu, dir geschehe nach deinem Glauben, dass es ihnen auch so widerfährt. Aber wie gesagt, das ist meine Denke, du kannst das gerne ganz anders sehen. Es geht einfach nur darum, mal die Unterschiede aufzuzeigen. So, jetzt haben wir die drei Wege, die drei Möglichkeiten. wie wir da hinkommen, haben das Wachstum beschrieben. Jetzt im vorletzten Teil möchte ich noch kurz auf die Leiblichkeiten eingehen. Die drei Leiblichkeiten, die Zeit reicht schon noch, die es gibt, die wir beschrieben bekommen bei Paulus in 2. Korinther 5, 1 und 2. Und hier wäre es gut, wenn du dir ein Wort in deine Bibel schreibst, was im Grundtext steht, was aber kein Übersetzer mit übersetzt, weil sie alle was anderes glauben, als dort steht. Also 2. Korinther 5, Vers 1 und 2 heißt es wörtlich, denn wir nehmen wahr oder wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus der Zeltung aufgelöst wird, wir einen Wohnbau aus Gott haben, ein nicht handgemachtes, äonisches Haus in den Himmeln. Denn, und jetzt kommt das Wort, was in deiner Bibel wahrscheinlich nicht steht, denn auch, übersetzen nur zwei Bibeln, denn auch in diesem seufzen wir, ersehnend mit unserer Wohnstätte, der aus dem Himmel überkleidet zu werden. Wer aufmerksam mitgehört hat, es ist aber trotzdem schwierig, wird festgestellt haben, es gibt drei Leiblichkeiten, die hier beschrieben werden. Also, wir sind jetzt in unserem irdischen Haus der Zeltung, sagt Paulus. Jetzt ist es der Fleischesleib, Haus der Zeltung. Jesus sagt, von Jesus wird gesagt, Johannes 1, 14, das Wort wurde Fleisch und hatte Zelt inmitten von uns. Petrus sagt, solange ich in diesem Zelt bin, gebe ich nicht auf, euch zu belehren und so weiter. Das Ablegen meines Zeltes kommt schnell, 2. Petrus 1, 13, 14. Also die Bibel bezeichnet den irdischen Leib als ein Zelt, ist auch wichtig, wenn wir an die Glaubensväter denken. Die haben in Zelten gewohnt, was vorübergehend, das was nicht für Dauer ist. Also Paulus schreibt 2. Korinther 5, 1 und 2, Haus der Zeltung, das ist unser Leib. Wenn das aufgelöst wird, wann wird denn das aufgelöst? Wenn ich sterbe und begraben werde, wird mein Haus der Zeltung aufgelöst. Dann sagt er, haben wir einen Wohnbau aus Gott nicht handgemacht, der äonisch ist und aus dem Himmel. Also wir haben einen neuen Leib, nicht mit Händen gemacht, der ist äonisch, zeitbegrenzt. In unserer Bibel steht ewig, ist falsch. Der ist zeitbegrenzt und ist aus den Himmeln, Mehrzahl. Und jetzt sagt Paulus, und in diesem seufzen wir, und das glaubt niemand. Niemand glaubt, dass wir am nächsten Leib noch seufzen, deswegen lassen die Übersetzer alle das Wort auch weg im Grundtext. Da steht, auch in diesem seufzen wir. Kommt wir dann, die Bibel geht sogar so weit, füge ich noch ein Wort ein, nämlich auch in diesem Körper, um wieder rückzuführen auf diesen Leib, was nicht stimmt. Warum seufzen wir denn noch in dem nächsten Leib? Weil es noch einen dritten gibt. Weil die Vollendung der Leibesgemeinde erst mit dem dritten Leib stattfindet und vorher wir sozusagen unbeschwert seufzen im Sinne von, wenn er nur erst vollendet wäre. Das heißt, deswegen heißt auch dieser nächste Leib auch Oikodomeo, das heißt Oikodome, so heißt er richtig, weil Oikos ist das Haus und Domeo heißt bauen. Das ist ein Haus, das noch gebaut wird, er ist noch nicht fertig. Und dann kommt noch Paulus, wir ersehnen uns mit unserer Wohnstätte aus dem Himmel verkleidet zu werden. Da gibt es noch eine Wohnstätte, die heißt Eukaterion, also Haus und Hüten. Und die ist aus dem Himmel einsam. Also wenn wir hier ganz genau lesen, die beiden Verse, erkennst du, es gibt drei Leiblichkeiten. Den jetzigen Leib, den nächsten Leib und den dritten Leib. Und der nächste ist sozusagen eine Art Zwischenleib, so könnte man ihn bezeichnen. Ich denke da an den Leib, den Jesus hatte. Also bei seinen Jüngern war, die hatten die Tür zugeschlossen und er ging einfach da durch die Wand oder wie auch immer. Plötzlich war er mitten unter ihnen. Also es gibt eine Leiblichkeit, die zwischen der jetzigen und dem Herrlichkeitsleib liegt. Und die beschreibt Paulus hier in 2. Korinther 5, Verse 1 und 2 ganz vortrefflich. Wir müssen nur den Bibeltext auch buchstäblich lesen. So einfach ist das. Gut, jetzt haben wir die drei Möglichkeiten des Hinkommens, inklusive der Wachstumsphase, haben wir ja beschrieben. Wir haben die drei Leiblichkeiten, die es gibt, die uns bereitet sind. Übrigens, wenn der kaputt geht und wir haben schon den Wohnbau, das könnte man auch so lesen nach der Grammatik des Grundtextes, dass es den jetzt schon gibt. Kannst du denken, wie du willst drüber. Ich würde mich freuen, wenn der da schon ist. Mir reicht aber auch, wenn ich in dem Moment habe, wo der hier kaputt geht, ist auch schon gut. Ne? Gut, das nur am Rande. So, letzter Punkt für heute Morgen. welche Aufgaben haben wir denn dort? Darum ging es ja noch. Also wir haben festgestellt heute, was ist aufhimmlische Erwartung? Wer kommt wann und wie dorthin? Das war eben der Punkt. Jetzt, welche Aufgaben haben wir dort? Ich habe 7 zusammengetragen, gibt sicher noch mehr. Wir haben vorhin gehört, von unserem Heinz Adolf Heller hat eine ganze Reihe zusammengestellt. Es war nicht Aufgabe dieses Wortdienstes, das in den Vordergrund zu rücken, sondern einfach nochmal aufzuzeigen, ganz grundsätzlich, was für Dinge es da gibt. Zunächst, den Vers haben wir schon gelesen, Hebräer 12, 22 und 23. Es gibt eine Allzusammenkunft. Ihr seid herzugekommen zum Berg Zion, zu einer Allzusammenkunft. Also ich erkläre das mit meinen Worten, du kannst das auch anders verstehen. Wenn ich alles zusammenrechne, was da hineinfällt in diesem Gedankengang, wird das bedeuten, es gibt eine Zusammenkunft aller Wesen im gesamten Himmel. Das gesamte All hat eine Versammlung, vergleichbar mit der Mitarbeiterversammlung eines Betriebes. Und hier hat der Leib offensichtlich eine führende Rolle. Und wir können heute schon durch unsere Gebete, die Regierungsmacht haben, als Leibesglieder teilhaben an dieser Versammlung. Nicht umsonst sagt der Hebräerbrief, ihr habt euch genaht zu dieser Allversammlung. Also auch hier ein Wachstumsprozess, eine Arbeit, die heute schon gebetsweise beginnt, bis hin in die Vollendung, wenn wir die gesamte Allversammlung auch wirklich leibhaftig erleben werden. Zweiter Punkt. In Offenbarung 10 und 11 wird uns beschrieben, dass die Regentschaft des Kosmos dem Christus übereignet wird. Ja, was ist denn das für ein Christus? Da heißt, wenn die 7. Posaune bläst, der 7. Engel posaunt, dann wird das Geheimnis Gottes vollendet, Offenbarung 10, Vers 7. Und im Kapitel 11, Vers 15 sagt er dann, was da passiert. Die Posaune klingt, die 7., und die Regentschaft des Kosmos ist unserem Herrn und seinem Christus. Wer gehört denn dann dazu? Der Christus in Offenbarung 11 ist der vollendende Christus. Das Geheimnis Gottes ist Christus inklusive Leibesglieder. Das heißt, die Leibesglieder sind dabei, wenn die Regentschaft des Kosmos dem Christus sozusagen übereignet wird. Unsere Aufgabe ist also juristisch gesehen wichtig, die Voraussetzung zur Wiederherstellung des gesamten Alls braucht eine Regierung. Und die Regierung wird eingesetzt, Offenbarung 10 und 11, inklusive der Leibesgemeinde. Also die Leibesgemeinde gehört mit zur Regierung. Dritter Punkt. Sahaja Kapitel 14, 4 heißt es, der Christus kommt und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Habt ihr alle schon mal gehört. Der vollendete Christus wird auf dem Ölberg stehen. Das passiert wahrscheinlich in der letzten Hälfte der letzten 7 Jahre in diesem Äon, ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber ich will mich nicht an der Zeit festhalten. Wichtig ist das Geschehen, was da passiert. Christus steht auf dem Ölberg, der spaltet sich nach Jesaja 14. Zu dieser Zeit werden alle erkennen, in wen sie gestochen haben. Zu dieser Zeit wird die Möglichkeit bestehen, der Wiederherstellung ganz Israels nach Römer Kapitel 11, Vers 26. Und dieser Christus ist da nicht alleine, sondern er ist der vollendete Christus. Denn, Epheser 1, 23, die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Und wenn sein Leib, der Vollendungsleib kommt, ist die Gemeinde dabei. Also wir stehen mit auf dem Ölberg. Vierter Punkt, die Herrlichkeit des Tempels. Hesekiel beschreibt den Tempel auf der neuen Erde. Es gibt ja 3 Tempel noch. Also den auf der neuen Erde und dann noch einen in der Stadt Jerusalem, zu der komme ich gleich, der eigentlich keiner ist. Also hier Hesekiel beschreibt den Tempel auf der neuen Erde. So, und was sagt Sahaja dazu? Die Herrlichkeit Jahwes wird in den Tempel einziehen. Ich will das jetzt etwas verkürzen, auch wegen der Zeit. Also der vervollständigte Christus, die Herrlichkeit Jahwes, denken wir daran, wer ist das? Die Herrlichkeit Jahwes ist die Leibesgemeinde, weil die Frau die Herrlichkeit des Mannes ist, wir haben es vorhin schon mal erklärt. Also die Herrlichkeit Jahwes ziehen in den neuen Tempel ein, Hesekiel 43, 4, Sahaja 6, Vers 13. Die Leibesgemeinde ist die Herrlichkeit des Herrn. Sie wird auf der neuen Erde in den Tempel einziehen. Eine Aufgabe. Es gibt ja noch viele andere. Dann kommt als nächster Schritt das Jerusalem droben auf die Erde. Und was sagt uns Offenbarung 21, Verse 22 und 23? In dieser Stadt Jerusalem gibt es keinen Tempel. Warum? Weil das Lämmlein der Tempel ist. Und das Lämmlein, die Leuchte oder das Licht der Stadt. Lämmlein in der Offenbarung ist immer der Christus als Vollendeter, als in Leib und Gliedern. Also ist die Leibesgemeinde im himmlischen Jerusalem, was auf die Erde kommt, Tempel. Sie ist also dort Tempel. Das ist unsere Arbeit, unter anderem auch noch. Und dann kann sich das erfüllen, was Paulus sagt, 1. Korinther 6, Vers 3. Wir werden Engel richten. Dann ist die Zeit gekommen, Engel zu richten. Und als letztes, als Zielgedanke, der 7. Punkt, wenn Paulus dem Timotheus schreiben kann, in 1. Timotheus 6, Vers 13, Gott ist der Lebenmachende, oder andere Grundtexte, der Lebenzeugende, das ganze All. Jetzt passiert also Folgendes, dass wenn 1. 15:28 sich erfüllen soll, nämlich dass Christus das ganze All Gott unterordnet und sich dann selber ihm unterordnet, dass Gott allen alles ist, muss bis dahin das ganze All ins Leben gezeugt sein. Und das ist Aufgabe der Leibesgemeinde zusammen mit dem Christus, dem vollendeten Christus. Und darauf, nach Römer 8, wartet die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. So, das war ein Schnelldurchgang. Ich weiß, es ging nicht langsamer heute. Und ich fasse nochmal kurz zusammen. Das heißt also, nach unserem Thema, die aufhimmlische Erwartung, was ist das? Aufhimmlische Erwartung, das ist also eine Art Sonderstatus, aber kein besonderer Ort, sondern ein Ort, in dem auch andere sind. Und wir kommen dahin durch Außerauferstehung, durch Auferstehung, Verwandlung, haben wir besprochen. Es gibt viel zu tun dort, es ist also eine große Arbeit, die vor uns liegt. Aber das Ganze ist so herrlich, dass wir uns heute schon darüber freuen dürfen und freuen sollen. Und dass wir hinschauen in diese Herrlichkeit, um jetzt schon verwandelt zu werden in das Bild des Christus, wie es uns Paulus auch hier aufschreiben durfte, unter Inspiration. Und dafür sei Gott Lob und Dank. Amen.